Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
It's coming from heaven on high. I hear a voice calling. A king, a king, a reward from a land where we never shall die.
Anna und Elizabeth, I hear a voice calling. Corona, Pandemie, US-Wahlkampf, nervenzermürbende Stimmauszählung bei all den Nachrichten aus den USA ist ein wichtiges Jubiläum der amerikanischen Geschichte in den vergangenen Wochen und Monaten fast ein wenig in den Hintergrund getreten. Denn vor 400 Jahren, im November 1620, erreichten die Pilgrim Fathers nach zweimonatiger Reise auf der Mayflower den amerikanischen Kontinent. Eigentlich sollte das mit zahlreichen Veranstaltungen groß gefeiert werden, aber vieles musste wegen der Corona-Pandemie ins Internet verlegt werden. Aber einige der Orte, die mit der Geschichte der Pilgrims verbunden sind, können dennoch besucht werden. Meine Kollegin Sabine Löbrig hat sich allerdings schon vor der Corona-Pandemie auf die Spuren der Pilgrims gemacht.
Die Inszenierung könnte perfekter nicht sein. Der kleine Wald lichtet sich, eine Biegung noch und da liegt es vor den Besuchern. Das kleine Dorf, das aus einer längst vergangenen Zeit zu stammen scheint. Rechts und links eines Sandwegs sind die Blockhäuser aufgereiht. Rauch steigt aus Schornsteinen, ein paar Schafe blöken, in der Ferne der blaue Ozean. In Gärten leuchten Kürbisse und die letzten Herbstblumen und aus einem der Häuser dringen Stimmen. Drinnen ist es schummrig dunkel, ein Feuer flackert auf einer Herdstelle. Mit einem Schürhaken stochert eine junge Frau in bodenlangem blauen Kleid in der Glut.
Mein Name ist Mary Winslow, Frau Mary Winslow, denn letztes Jahr habe ich geheiratet. Ich bin jetzt 20 Jahre alt und kam mit dem ersten Schiff an, mit der Mayflower, da war ich 13. Kaum zu glauben, dass ich jetzt schon 7 Jahre hier lebe. Mein zweitkleinster Neffe wurde auf dem Schiff geboren, als wir vor Cape Cod ankerten. Und jetzt ist er 7 Jahre alt.
Natürlich heißt Mary eigentlich anders. Aber hier im Freilichtmuseum Plymouth Plantation in Massachusetts verkörpert sie eben jene Mary Chilton, die 1620 im Alter von 13 Jahren die Reise auf der Mayflower antrat und später nach ihrer Heirat zu Mary Winslow wurde. 102 sogenannte Pilgrims Fathers waren an Bord des knapp 30 Meter langen Schiffs, meist aus Mittelengland. Wegen ihrer strengen Glaubensausrichtung hatten sie sich von der Church of England losgesagt, auch weil sie König Jacob I. nicht als Oberhaupt der Kirche anerkennen wollten. Etliche von ihnen zogen zunächst ins niederländische Leiden, doch ganz sicher fühlten sie sich auch dort nicht vor Verfolgungen durch den englischen König. Schließlich brachten sie mit Hilfe von Investoren das Geld für die Reise über den Atlantik auf, hofften, eine neue Heimat in der britischen Kolonie Virginia zu finden. Nur kam die Mayflower dort nach ihrer rund zweimonatigen Überfahrt gar nicht an. Ungünstige Winde hatten das Schiff hinüber zu Cape Cod getrieben, einer hakenförmigen Halbinsel im heutigen Massachusetts. So erzählt es Historiker Van Northcross.
So they got here, they landed here, in Provincetown. They didn't get off the boat. They just kind of sailed into the harbor.
Sie kamen schließlich an der Spitze von Cape Cod an, ankerten in etwa dort, wo heute der Hafen von Provincetown ist. Ihnen war schon klar, wo sie gelandet waren, und sie sagten dem Kapitän, dass sie versuchen müssten, um das Kap herumzusegeln. Schließlich wollten sie den Hudson River hinauf. Die Gewässer hier sind jedoch extrem gefährlich. Es gibt da draußen mehr als 1000 Schiffswracks und gerade für ein so kleines Schiff wie die Mayflower wäre es extrem riskant gewesen. Sie machten sich dennoch auf den Weg, aber nur nach einem Tag stürmischer See war ihnen klar, dass sie es nicht schaffen würden. Also segelten sie zurück und lagen hier vor Anker, 6 bis 8 Wochen lang.
Fast 2 Monate lang unternahmen die Pilgrims in diesem ersten Winter Erkundungsfahrten von der Mayflower aus, mit einer Schaluppe, einem kleinen Boot.
So then when the Mayflower Pilgrims came, they started
Als die Passagiere von der Mayflower hier ihre ersten Landgänge machten, da stießen sie auf einige Gräber. Sie fanden aber auch Vorräte der Indianer, die diese in Gruben gelagert hatten. Mais, Bohnen und vieles andere. Ausgehungert wie sie waren, dankten sie Gott für diese unerwartete Nahrung. Jetzt mussten sie nur noch Frischwasser finden. Und so machten sie sich weiter auf die Suche und stießen immer wieder auf verlassene Speicher, beispielsweise mit Getreide. Ein paar Orte weiter gibt es heute noch einen Hügel, der Cornhill heißt, eben weil die Pilgrims hier einen großen Maisvorrat entdeckt hatten.
Jim Russo gehört zur Stadtverwaltung von Eastham, einer der Ortschaften auf Cape Cod. Monatelang hat er Veranstaltungen vorbereitet, mit denen dieses Jahr die Ankunft der Pilgrims Fathers vor 400 Jahren gefeiert werden sollte. Wegen Corona musste allerdings vieles abgesagt werden. Doch auf das Pilgrims Monument in Provincetown auf Cape Cod kann man trotz Corona-Einschränkungen hinauf. Rampen führen im Inneren des Granitturms zu einer Aussichtsplattform in gut 70 Metern Höhe.
Welcome to Cape Cod's Pilgrim Monument. An imposing landmark, a memorial to a brave band of English pioneers, a tribute to an early experiment with democratic government, a place with extraordinary vistas of surrounding land and sea.
Am Fuße des markanten Gebäudes ist ein kleines Museum eingerichtet zur Geschichte der Pilgrims und zum sogenannten Mayflower Compact. Denn in den knapp 2 Monaten, die die Ankömmlinge aus England vor Cape Cod ankerten, erarbeiteten sie das erste Regierungsdokument der neu entstehenden Siedlung.
It really was a little bit of a revolutionary document.
Diesen Mayflower Compact aufzusetzen, glich schon einer kleinen Revolution. Denn sie sagten ganz deutlich, wir wollen uns hier in der neuen Welt nicht von England vom König regieren lassen, sondern über unsere Geschicke selbst entscheiden. Wir unterzeichnen alle dieses Schriftstück und erklären uns damit einverstanden, immer das Prinzip der Mehrheit zugrunde zu legen. Wenn wir uns in der Diskussion nicht einigen können und es zur Abstimmung kommt, dann entscheidet die Mehrheit darüber, was und wie es gemacht wird.
Die wochenlangen Erkundungen entlang der Küste brachten schließlich das gewünschte Resultat. Die Ankömmlinge aus England fanden den idealen Ort für eine Siedlung beim heutigen Städtchen Plymouth.
Not much happened here in 1620. The Mayflower sat in the harbor.
In den letzten Wochen des Jahres 1620 passierte nicht mehr allzu viel. Mit dem eigentlichen Bau der Siedlung wurde erst im März des folgenden Jahres begonnen. Die Pilgrims blieben also auf dem Schiff, viele waren krank, geschwächt und starben. Sie wurden hier auf Coles Hill begraben, und zwar möglichst unauffällig. Schließlich wollte man nicht, dass möglicherweise feindlich gesonnene Stämme merkten, wie sehr die Anzahl der englischen Einwanderer gesunken war. Jahre später aber wurden die Überreste derjenigen, die im ersten Winter gestorben waren, in diesem Sarkophag beigesetzt.
Erzählt Brian Logan vom Verein Plymouth 400, während er eine kleine Besuchergruppe zu einem wuchtigen Sarkophag in einer kleinen Grünanlage schräg gegenüber vom sogenannten Plymouth Rock lotst. Wir sind in New Englands ältester Stadt, quasi an der Stelle, an der die Mayflower Pilgrims vor 400 Jahren an Land gingen. An der quirligen Main Street mit ihren Restaurants und Souvenirshops residiert die Pilgrim Hall, das älteste staatliche Museum der USA, in dem unter anderem persönliche Gegenstände der Pilgrims zu sehen sind, die sie auf der Mayflower nach Amerika mitgebracht hatten.
And then of course we have our own replica of the Mayflower here.
Natürlich haben wir auch unsere eigene Nachbildung der Mayflower. Wie ich das Schiff jemandem beschreiben würde, der es nicht vor Augen hat, als ein Schiff, das darauf ausgelegt ist, Fracht zu transportieren und wenig Raum für die Unterbringung von Passagieren hat. Man stelle sich vor, 102 Personen auf diesem engen Raum. Man muss Platzangst bekommen haben. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Sinnbild dafür, was die Pilgrims auf sich nahmen, um einen neuen Anfang machen zu können.
So it's like they're willing to endure whatever they can to make that new life start.
Voller Stolz präsentiert Museumsguide Denise unter anderem einen gusseisernen Kochtopf, einen hölzernen Bierkrug oder ein Babybettchen aus Weidengeflecht. Scheinbar Banales, aber mit einer ganz besonderen Geschichte. Denn anhand dieser Überbleibsel aus der Zeit der Pilgrims lässt sich erahnen, wie das Leben für die Ankömmlinge in der neuen Heimat ausgesehen haben könnte. Für Menschen, die geschwächt von der strapaziösen Überfahrt erst einmal den Winter überstehen mussten, was nur der Hälfte von ihnen gelang. Dann kam es zu einer Begegnung mit einem Abgesandten der hier lebenden Wampanoag. Er zeigte ihnen, was es alles an Essbarem in den Wäldern und im Meer gab. Er setzte sich für einen Freundschaftsvertrag zwischen ihnen und dem Stammesführer Massasoit ein.
Es war ein kalter Tag, als der Abgesandte des Stammes zu uns kam. Um seine Lenden hatte er lediglich ein Tuch geschlungen. Wir boten ihm einen Mantel an, weil wir dachten, er würde frieren. Doch er lehnte ab, sprach uns auf Englisch an und fragte, ob wir Bier hätten. Er schien also den Umgang mit Europäern gewohnt zu sein. Wenige Zeit später kam er wieder, dieses Mal mit seinem Anführer und mit einem Mann namens Skonto, der fließend Englisch sprach und uns als Dolmetscher helfen konnte. Wir schlossen ein Bündnis mit dem Stamm und sind seitdem meist gut miteinander zurechtgekommen.
Wir sind zurück bei Mary Winslow auf dem Gelände des Freilichtmuseums Plymouth Plantation, wo Besucher im kleinen Dorf der englischen Siedler erleben können, wie in etwa der Alltag der Pilgrims vor 400 Jahren ausgesehen hat. Ob es nicht seltsam sei, jeden Tag in die Rolle einer Person zu schlüpfen, die schließlich seit fast 400 Jahren tot sei, das wollen wir am nächsten Tag von Isen wissen. Den treffen wir in der Gristmill, einer Mühle, die nach historischem Vorbild aus der Zeit der Pilgrims gebaut wurde. Hier erklärt Isen Besuchern die technischen Abläufe, ein Job, der ihm, dem studierten Historiker, sichtlich gefällt. Noch lieber, sagt er, schlüpfe er allerdings auf der Plymouth Plantation in die Rolle von Robert Bartlett, der 1623 mit dem Schiff N zur Plymouth-Kolonie kam.
Der Pilgrim kommt bei mir auch im Alltag immer mal wieder zum Vorschein, bei manchen Begriffen zum Beispiel. Ich ertappe mich dabei, dass ich im Gespräch so etwas wie yeah sage oder excellent good. Auch im Feierabend bleibt also ein bisschen Pilgrim. Aber ich muss sagen, es macht wirklich riesigen Spaß. It's been a lot of fun working over there.
Sabine Löbrig erzählte uns vom Freilichtmuseum Plymouth Plantation. Vielen Dank an Sie.